Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, das nächste Highlight, eins jagt das andere. Sie merken, es wird ruhiger. Warum? Weil meine Gäste auch schon was zum Probieren bekommen haben.
Ja, schmeckt's denn?
So. Und jetzt möchte ich Ihnen einen jungen Mann vorstellen, der auch schon mal zu Gast war hier bei uns bei Barfly auf Radio 1. Es ist schon ein bisschen länger her, damals zum Thema Pisco. Jetzt widmet er sich seiner neuesten Leidenschaft schon seit einigen Jahren, und zwar dem Thema Mezcal. Und was es da für Unterschiede gibt. Und er war selbst in dem Land, hat zugeschaut. Das erzählt zu uns alles gleich, wie das Ganze überhaupt hergestellt wird. Einen großen herzlichen Applaus für Sven Deutschmann. Hallo.
Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Mein Lieber, wir machen jetzt mal einen kleinen Trip in die Welt der Wildagaven. Du warst da kürzlich in Oaxaca.
Genau.
Du musst schon ins Mikro gehen.
Ja, genau.
Wir machen Radio.
So.
Oaxaca.
Genau.
Das wird mit X geschrieben, ne? Und die meisten sprechen es falsch aus.
O-A-X-A-C-A, genau.
Genau. Wir wollen uns heute mal nämlich dem großen Bruder des Tequila widmen, dem Mezcal. Und du bist deines Zeichens Markenbotschafter, auch Geschäftsführerinhaber vom Global Brand Consulting und Markenbotschafter von Akul. Sie haben hier gerade schon was zu kosten bekommen, und du wirst uns später noch erzählen, was das genau ist. Jetzt erzähl uns erstmal ein, zwei Sätze zu dir. Wann kam diese Leidenschaft für Mexiko? Wie ging's los?
Also erst, genau, ich war, hatte damals ein Restaurant in Berlin-Steglitz und bin eben schon immer an der Spirituose so ein bisschen vorbei, am Tequila damals, da war Mezcal noch nicht so präsent. Und hab dann irgendwie verschiedene Tequilas kennenlernen durften in verschiedenen Herstellern weltweit hier in Berlin, und dann hat sich doch rausgestellt, dass eben die, ich sag mal, roter Hut, den wir alle kennen, was man so zu benennen, ist nicht das Einzige, was man wirklich im Tequila-Bereich als qualitativ ansehen sollte. Es gibt sehr viele verschiedene Qualitäten, Jahrgänge, Herstellungsprozesse, und die unterscheiden sich gravierend von dem, was wir eigentlich alle kennen und vielleicht auch teilweise nicht so guten Erinnerungen haben.
Also seit ein paar Jahren total auf dem Vormarsch, vom Bauern Getränk zum Hipster-Drink sozusagen, avanciert auch ein neuer Stellenwert an der Bar, und es ist auch anscheinend, was ist denn da passiert? Warum dieser Boom jetzt? Warum geht's jetzt los mit Mezcal?
Naja, es gibt ja immer einen gewissen Boom in verschiedenen Zeiten. Es gab ja mal diesen Gin-Boom, der hält ja schon ziemlich lange an, und es ist einfach so, dass natürlich Lateinamerika auch für viele sehr interessant ist. Viele fliegen gerne in Urlaub nach Spanien, Lateinamerika, ne? Also es ist auch so eine Art schon Globalisierung, wo man immer mehr kennenlernen möchte, und man merkt es ja auch vielleicht im Radio, man hört mehr mexikanische Musik oder lateinamerikanische Musik, die Restaurants, ne? Also es kommt immer mehr zu uns, und ich glaube, dass einfach die Spirituose einen sehr hohen Stellenwert hat, weil sie einfach im Boden reift, daher sehr natürlich ist, im Gegensatz zu vielen anderen, die einfach erstmal hergestellt werden, dann in Fässer geschmissen werden und dann reifen. Diese reifen bis zu 30 Jahren im Boden und wow, werden dann geerntet. Das ist ein totaler Unterschied.
Da braucht der arme Agavenplantagenbauer aber auch eine Weile Geduld.
Zeit.
30 Jahre, ehe er das ernten kann. Also Tequila, weiß man, wird aus der blauen Weber-Agave gemacht. Es gibt aber über 300 Sorten Wildagaven.
Genau.
Was heißt Wildagaven? Die wachsen da wild rum oder...
Damals, also am Beginn war es eben so, dass eben wirklich viele in den Bergen und woanders, die sind Wildagaven, sie wachsen eben wild überall in Mexiko, gerade in Oaxaca und auch anderen Teilen, wie man sich das vorstellen kann. Dann sucht man die eher, teilweise dann eben auch in ärmeren Gegenden mit Eseln, erntet die, lädt die auf, bringt die, verbrennt die dann, und dann haben die Männer eben, so sag ich mal, als Einnahme der Familie, die machen den Mezcal, und die Frauen zum Beispiel machen dann Gefäße, verschiedene Salze, Wurmsalze, und haben, da hat jeder so seine Aufgabe in der Familie, um einfach auch was zu erwirtschaften, dass man gut leben kann.
Erzähl uns mal ein bisschen was zu der Herkunft und zur Produktion. Also gib uns mal so eine kleine Einführung in die Welt des, dieser Wunderpflanze. Denn es ist, glaube ich, eine Familie der Lilien und gar nicht der Kakteen, obwohl sie eigentlich eher aussieht wie so ein Riesenkaktus. Und die werden ja riesig. Das sind ja Tonnen. Also da muss man auch geschickt sein. Die werden mit so einem Spaten die Blätter abgehackt. Du warst dabei, du durftest selber eine pflanzen. Erzähl mal einen kurzen kleinen Reisebericht von deinem letzten Trip nach Mexiko.
Genau, also es gibt Agaven, die sind teilweise so groß wie ein Fußball. Zum Beispiel die Tobala-Agave ist ziemlich klein, die wir zum Beispiel auch in einem von denen bei von dem Mezcal haben, in dem, wo drei verschiedene Agaven drin, in dem roten, genau in dem. Bis hin zu Agaven, die wirklich teilweise eben raumhoch sind und wirklich, also fast wie ein ganzer Baum. Und ja, man fährt eben dann auf die Farmen und fährt dann aufs Gelände und hat dann eben eine Machete dabei, schlägt die Blätter ab.
Eine Machete.
Naja, man hat eben, das sieht eben eher aus wie ein Kaktus. Genau. Und dann hat man eben eine Machete, schlägt eben die Blätter ab, dass man an die Pina, an das Herz hinankommt. Und dann hat man eben so eine Art Spaten, wo man eben dann an einem gewissen Teil wirklich exakt die auch dann ernten muss, damit man eben auch die nicht zerstört, damit sie wieder wächst.
Aha, okay. Und im Grunde ist ja das Herzstück, die Pina, das, worum es dann auch geht. Ne? Genau. Weil diese Riesen, also die müssen sich vorstellen, wie immens große Ananasse. Oder wie sehr so ein gut, riesen Tannenzapfen, ja, so, aber so groß wie dieser Raum, vielleicht ein bisschen kleiner. Und die werden dann halbiert und dann werden die in so eine Grube geworfen und dort quasi, da müssen die irgendwie tagelang garen quasi, bis dieser Saft da rauskommt, noch irgendwie mit Palmenmatten und also der Rauch, das muss sich mit dem Boden verbinden und alles. Es ist ein, Sie müssen das mal googeln, das ist unfassbar, was da für eine Arbeit auch hintersteckt. Und jetzt weiß ich auch, warum Mezcal auch nicht so billig ist, ja, wahrscheinlich.
Naja, man hat eben die blaue Weber-Agave. Tequila ist eben natürlich, die reift erstmal nur eigentlich zwischen 5 und 8 Jahren. Die Espadina-Agave, die...
Reicht auch.
Ja, aber ist eben, die anderen reifen eben eigentlich 7 bis 10. Von daher, also Minimum, von daher hat man da schon mal einen anderen Zeitraum.
Und das Lustige finde ich, Entschuldigung, dass ich diese Bestäubung da, also nach 5, 6 Jahren.
Bestäubung?
Ja, dann kommt nämlich diese kleine gelbliche Blüte raus und die wird von irgendwelchen Fledermausarten bestäubt. Das weißt du nicht.
Das
habe ich mir angelesen.
Du hast dir da anscheinend ganz schön wilde Sachen rausgesucht.
Ja, und bis zu 5000 Samen produziert so
5000
eine.
5000 Samen.
Und dann stirbt sie.
Ja. Irgendwann,
nur einmal
wenn die
nur das
Blüte
Ganze
rauswächst und ziemlich nach weit nach oben wächst, dann ist die Agave quasi nicht mehr brauchbar.
Genau. So, und je reifer die Früchte, umso mehr Zuckergehalt, also wegen langer Reifezeit, gibt es dann natürlich manchmal auch Engpässe in der Produktion, nicht wahr? Und der, wie heißt der, Jimador, der trennt das. Ne? Der ist dieser Mann, der die Dinger da abhackt.
Genau, und der Mezcalero quasi ist derjenige, der eigentlich dann die Mezcal-Qualitäten herstellt.
Aha, genau, also das ist der Destillateur sozusagen.
Genau.
Okay, du warst da, durftest selber eine pflanzen, durftest alles probieren und beim ganzen Herstellungsprozess dabei sein. Was hat dich so am meisten fasziniert?
Also sehr, sehr verschieden. Also erstmal sehr, sehr, sehr harte Landarbeit. Also die Herren, die da gearbeitet haben, die sind alle so um die 100, 110 Kilo. Die brauchen sie auch, weil wir haben da auf jeden Fall geerntet und die wiegen die Pinas, die Herzen. Kann man sich schon vorstellen, dass die ungefähr 1 Meter hoch sind und wiegen 140 Kilo.
Eine.
Und die dann auf den Laster zu bekommen, zu dritt, also da haben wir schon echt geschuftet, weil die nicht gerade sehr handlich sind. Und dann sind die natürlich auch mit den abgeschlagenen Blättern sehr scharfkantig. Also den Job jeden Tag per Hand ausführen, ist schon ordentlicher.
Ja, so. Und dann werden diese Agavenherzen also zu den Destillerien gebracht und dort in diese Grube geworfen. Und da müssen sie dann so lange garen mit diesem Feuerofen, bis sie weich gegart sind und das Aroma quasi irgendwann mal rauskommt. Aber was passiert denn danach? Also wenn dieser Dampfkochtopf, also wenn
Dampfkochtopf?
Das nach 12 Tagen oder wann die dann fertig sind, dann wird das Destillat sozusagen herausgeschöpft, oder?
Also normalerweise kommen eben die Agaven dann in die Destillerie, genau. Die werden dann sozusagen geviertelt oder teilweise auch gesächselt, je nachdem wie groß sie sind. Und dann gibt's eben einen Brennofen, der unten befeuert wird. Und dann haben eben jede Destillerie natürlich ihren eigenen Stil.
Der Horno.
Du hast dich gut belesen.
Ja, okay. So heißt der Ofen.
Genau. Dann gibt es eben Lavasteine. Auf diese Lavasteine kommen dann die zerriebenen Agavenreste, damit das nicht anbrennt. Darauf kommen dann die ganzen Agaven raufgeworfen. Immer wieder, dann werden sie abgedeckt und dann eben wirklich wie geräuchert. Ne?
Genau. Und vor allen Dingen, es wird mehrmals destilliert. Bei der ersten Destillation kommen gerade mal 20% Alkohol. Beim zweiten Mal sind es dann schon fast bis 55. Und dann habe ich erfahren, nur der mittlere Durchlauf, das Herz sozusagen, wird zur Weiterverarbeitung verwendet. Das heißt, Kopf und Schwanz werden getrennt. Das sollte man woanders auch einführen, finde ich. Also Kamissa mit Schwanz.
Wo bin ich hier reingeraten?
Sehr vernünftig. Heute. So, also nach der Destillation dann entsteht auch die Färbung erst in den durch die Lagerung der Fässer manchmal. Ne?
Färbungen gibt es
eigentlich. Also sind alle klar, ne?
Sie fangen damit gerade an. Es ist ja dann aber dann, wo dann verschiedene Stoffe auch in die Alkohol oder in die Spirituosen hineinkommen, die dann natürlich auch für andere Dinge sorgen, die dem Körper vielleicht nicht so gut tun. Ich bin da eher für die klaren Spirituosen und bin nicht beim Mezcal für.
Okay.
Irgendwelche Spirenzchen.
Also, was auch interessant ist, nach der ersten Prozedur schmecken diese Piñas, diese Herzen, eher wie eine Süßkartoffel mit einem leichten Tequila.
Gegessen haben wir sie nicht. Wir haben sie eben eher zerteilt und dann quasi auf die Lavasteine gelegt und dann zugedeckt.
Ah, und dann kommt das Agua Miel, das Honigwasser raus. Und daraus, also ich finde das super spannend. Ich wäre auch gerne mal dabei. Und du hast uns hier ein paar Köstlichkeiten mitgebracht. Sie durften schon probieren. Was das genau ist, verrätst du uns gleich nach der nächsten Musik. Vorher hören wir nochmal Musik von den Delinquent Habits, Tres Delinquentes.
Salut.
Salut. So, meine Güte, das geht hier aber fix voran. Also, an meiner Seite immer noch Sven Deutschmann, seines Zeichens Brand Ambassador von Acool. Und er war gerade in Mexiko und hat uns ein bisschen eingeführt in die Welt der Wildagaven. Und du hast unseren Gästen hier auch was Schönes mitgebracht. Hier stehen drei Flaschen von feinstem Mezcal Artisanal. Hier sind unterschiedliche Joven. Joven heißt jung, oder? Also es ist ein ganz junger.
Du magst du die guten Sachen, ne?
Ja.
Besamung, jung.
Hallo?
Ich merke schon, du bist da.
Ja, ja, natürlich.
Hast dich sehr gut vorbereitet.
Was soll man hier mit alten Hasen?
Ja, auf jeden Fall. Nein, Kopf, also, und Kopf und Punkt, Punkt, Punkt.
Okay, also was haben wir hier Schönes?
Genau, also es gibt eben verschiedene Qualitäten. Es gibt einmal den Joven. Joven heißt jung, genau. Das ist quasi der Mezcal, den man nimmt, um Drinks zu mixen. Dann gibt es eben, wie gesagt, sehr viele verschiedene Wildergaben, bis zu 300, wo man ganz verschiedene Jahrgänge hat, wo die teilweise zwischen 10 und 30 Jahren reifen im Boden, die man dann erntet und dann natürlich auch, desto älter sie werden, desto rarer sind sie. Deswegen haben wir hier zum Beispiel jetzt auch drei Blends mitgebracht, wo die einfach für die Zukunft blenden, um dann irgendwann mal wieder ganze Agaven, nur eine einzige Agave wieder herstellen zu können. Weil man kann sich vorstellen, der Boom ist natürlich da. Derzeit gibt es kaum Tequila in Berlin und auch in Deutschland weit, soweit ich weiß. Und deswegen steigen gerade sehr viele auch Mezcal auch um, weil einfach momentan Glasknappheit, Agavenknappheit, es ist gerade...
Lieferschwierigkeiten.
Viel um die Agave,
und
ist gerade viel
los.
Und
das gute Personal auch nicht zu finden.
Ja, das gute Personal.
Ja, ja, also okay. Mezcal, der neue geheime Star in der Bar, kann man sagen. Und der ist ja auch ein bisschen süß, scharf. Du hast da oben eben noch so einen Chili-Rand dran gemacht. Wie heißt das Chili?
Chili Piquin, genau.
Chili Piquin.
Chili Piquin, genau. Das ist ein Chili, was die Latinos quasi ganz verschieden verwenden. In Mexiko macht man es auf Obst und Gemüse, wie wir Salz auf Kuchen.
Ich kenne das beim Grillen.
Ja,
ich habe einen braunen Zuckerrand erwartet. Auch schön.
Genau. Also, Uruguay kommt aus Fleisch drauf. Ganz verschieden.
Und wie ist das mit dem Tequila? Der ist ja irgendwann mal in Verruf geraten. Also ich kann mich erinnern, was die Qualität auch anging. Ne? Zum Beispiel Olympiade 1968, Fußballweltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Das waren große Ereignisse. Ich war gerade geboren.
Da wird weit ausgeholt, oder? Da wird weit ausgeholt hier.
Also ich war gerade geboren und durfte auch noch nicht.
Trinken, okay.
Auf jeden Fall bekam Tequila-Industrie natürlich viel Aufmerksamkeit dadurch und Acapulco wurde Ziel des Massentourismus. Hinzu kamen Studenten, Hippies, niedriges Preisniveau. Die Nachfrage stieg, sodass also die ausgebeuteten armen Plantagenbesitzer nicht hinterherkamen und die Agaven ausgingen. Und auch das Reinheitsgesetz wurde dadurch gelockert und es wurden milde Mixturen angeboten, kamen auf den Markt, sehr fragwürdig die Qualität. Bis heute auch dieser Fusel, ich denke da an die Schulabschlussfete, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, Abifeier. Also da sind auch viele
irgendwann in der Notaufnahme gelandet, weil dieser Fusel irgendwie dann doch Nebenwirkungen hatte. Und heute, auch heute gibt's absurderweise noch Mescalflaschen. Da sind nicht nur, genau, wir müssen noch zum Wurm kommen, Würmer drin, sondern auch Skorpione, Schlangen und so weiter. Diese Geschichte mit dem Wurm, ist das nur ein Marketing-Gag eigentlich?
Also ich bin der Meinung, ich habe mich jetzt nicht bis zum Tiefen belesen, jeder hat da seine eigene Meinung. Nur mal ganz kurz nochmal zum Tequila. Also der Unterschied, gravierende Unterschied ist, Tequila muss 51% Agave enthalten, um sich Tequila nennen zu dürfen.
Aus der Region kommen.
Guadalajara, genau. Muss es kommen. Mezcal ist immer und muss immer 100% Agave sein. Das ist der gravierende Unterschied. Also es ist eigentlich immer, wenn man von der Basis geht, die doppelte Qualität. Wenn man an die Basis rangeht, und da gibt es, wie gesagt, ja beim Tequila eher viele, die da ein bisschen Schandluder treiben. Da gibt es, wie gesagt, das rote Hütchen, nicht mal so schön
nennen. Und der Wurm, das ist eigentlich eine Raupe, ja? Und wird aus irgendeiner Schmetterlings...
Raupe.
Naja, jedenfalls ist das eigentlich ein Eiweißsnack da für die Jungs vor Ort. Und dass die jetzt so eingelegt wurde, hat sich auch nur irgendein Marketing-Typ ausgedacht. Und da dachten sie, ja, machen wir auch. Sind viele gefolgt. Und die Europäer denken, oh, ich muss den Wurm jetzt trinken. Aber was ganz Besonderes. Also ich trinke ihn nicht. Aber erstmal vielen Dank hier an dieser Stelle. Und du hast uns auch für die Hörer draußen ein Geschenk mitgebracht, die ja heute nicht probieren können, denn wir verlosen eine Flasche Mezcal.
Genau, es gibt eine Flasche Cereal, Wildergabe, 12 bis 14 Jahre gereift und vier solche schönen Mezcal-Gläser, die wir gerade zum Probieren nehmen durften.
Sind das die Copitas? Nein.
Das sind, also Mexiko heißen die Vasitos von Vase. Genau, das sind die traditionellen mexikanischen Gläser, die drüben eigentlich alle verwenden. Sehr schön. Und da man in Gesellschaft trinkt, gibt es nicht zwei, sondern vier.
Mindestens. So, also wenn Sie in den Geschmack dieses göttlichen Gesöffs kommen wollen, dann schreiben Sie mir eine Mail an barfly@radio1.de, barfly@radio1.de, und mit etwas Glück bekommen Sie Post von Herrn Deutschmann.
Definitiv.
Deutschmann.
Die bekommen das Deutschmann.
Name, der auch nach Mexiko passt. So, also Svenny, ich freue mich sehr, dass du da warst und so ein bisschen was erzählt hast. Ich könnte noch eine Stunde hier weiter mit dir reden, leider reicht die Zeit nicht. Der Dia de los Muertos kommt ja auch demnächst wieder, dieses Totenfest.
Genau, Dia de los Muertos ist vom 1. auf den 2. November. Tag der Toten, wo eben die Mexikaner die Toten, die von uns gewichteten Familienmitglieder feiern, einen Altar aufbauen, die Fotos aufstellen und sich denen erinnern. In Peru zum Beispiel werden Tote sogar ausgegraben. Also, ja, genau,
ja,
das sehe ich auch so.
Ja.
Mexiko kann man mal dabei belassen. Auf jeden Fall gedenkt man
machen der deren Lieblingsspeisen und gehen zum Dankeschön, und gehen auf die Friedhöfe und ehren ihre Verstorbenen. Also, ich finde, wir sollten auch mal einen Kuchen backen zusammen und unseren Eltern freuen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, Ihnen hat's geschmeckt und ich danke dir für den Besuch. BCB, bist du dabei? Jetzt Barkonvent?
Montag und Dienstag, genau. Das kann man sich dann antun.
Genau, das ist das Bar-Ereignis, Bartenders Christmas, sozusagen die vorgezogene Weihnachtsfeier aller Bartender. Jetzt nächste Woche geht's los und da sind dann alle und geben sich die Kante und stellen alles Mögliche vor. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Und gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Besuch aus Regensburg. Und unser Freund Martin Stein ist zu Gast. Dazu gleich mehr. Hinaus begleiten dich Tribe Called Quest mit I Left My Wallet in El Segundo.
Vielen Dankeschön, Dank, dass ich hier bin. Ich danke. Vielen Dank. Applaus